Zwischen Nachrichten, Arbeit, Freizeit und religiösen Einflüssen verschwimmt oft die Grenze zwischen dem, was wirklich zu Gott gehört, und dem, was im Kern weltlich ist. Das Buch Jeremia zeichnet an der Geschichte der Nationen ein scharfes Bild davon, wie tief Gottes Volk in die verschiedenen Formen der Welt verstrickt war und wie ernst Gott diese Verquickung nimmt. Wer diese Linien nur als alte Geschichte liest, übersieht, dass Gott gerade durch diese Bilder seine Absicht mit der Gemeinde heute offenbart. Er sucht ein Volk, das ihm allein gehört, mitten in einer Welt, die von Selbstentfaltung, Sicherheiten und religiöser Verführung geprägt ist. Die geistliche Bedeutung der Geschichte erkennen. Wenn Jeremia nur als düstere Chronik von Kriegen, Belagerungen und Zusammenbrüchen gelesen wird, bleibt der Leser an der Oberfläche der Ereignisse stehen. Die Daten stimmen, die Schauplätze sind historisch verifizierbar, die politischen Bewegungen lassen sich nachzeichnen, und doch bleibt das Herz Gottes verborgen, wenn man hier Halt macht. Die Schrift selbst weist an einer schlichten Stelle auf den Abschluss der Geschichtsschreibung hin, bis hierher gehen die Worte Jeremias. Gerade dieser nüchterne Satz lädt ein, hinter die Worte zu schauen. Was will Gott mit dieser Aneinanderreihung von Gerichten, mit dem Kommen und Gehen der Mächte, mit der Demütigung Israels und der umliegenden Nationen offenbaren? Sobald Gottes Ökonomie in den Blick kommt, sein Plan, sich selbst als Leben in ein Volk hinein auszuteilen und es zu einem Ausdruck seiner Herrlichkeit zu machen, beginnen die Ereignisse zu sprechen. Dann sind Ägypten, Moab, Edom und Babel nicht mehr nur Namen von Reichen, sondern Spiegelungen von Kräften, die bis heute auf Gottes Volk einwirken. Jeremia ist ein Buch über Gottes Ökonomie. In der Life-Study dieses Buches geht es mir nicht nur um die historischen Tatsachen und ihre Abfolge, sondern vor allem um die geistliche Bedeutung der in diesem Buch aufgezeichneten geschichtlichen Ereignisse. Die Ereignisse selbst zu verstehen, ist das eine, ihre geistliche Bedeutung zu erkennen, ist etwas anderes. Wir mögen die Ereignisse kennen, ohne ihre geistliche Bedeutung zu kennen. Die geistliche Bedeutung der Geschichte erkennen heißt, in den äußeren Ereignissen den Umgang Gottes mit der Welt als System zu sehen, in das sein Volk hineingeraten ist. Israel war nicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, sondern hatte sein Vertrauen entfremdet, weg von Jehova, hin zu Bündnissen, Sicherheiten und Götzen der Nationen. In dieser Linie werden die Nationen in Jeremia zu Bildern für die verschiedenen Gesichter der Welt, die die Gemeinde umwerben: Macht, Sicherheit, Genuss, religiöse Überheblichkeit. Wer die Ereignisse nur als Vergangenheit studiert, lernt vielleicht Geschichte, wer ihre geistliche Bedeutung sieht, beginnt sich selbst zu erkennen. In dem Maß, wie wir uns in Israels Verstrickungen wiederfinden, wird Gottes Ruf zur Absonderung lebendig. Er führt nicht in eine religiöse Isolation, sondern in eine klare Stellung, weg von der Welt in all ihren Aspekten, hin zu Gott, der sein Volk züchtigt, um es neu in seine Nähe zu ziehen. Das Bewusstsein, das hinter der Geschichte Gottes Ökonomie steht, macht die Lektüre von Jeremia zu einer Begegnung mit einem Gott, der auch heute alles in Bewegung setzt, um sein neutestamentliches Volk für sich zu gewinnen. So wird die Geschichte zu einem ernsten, aber zugleich tröstlichen Lehrmeister. Gott lässt die Konsequenzen der Vermischung nicht aus, doch er verliert sein Volk auch mitten im Gericht nicht aus den Augen. Wer in den Kapiteln von Gericht und Zusammenbruch Gottes Absicht erkennt, entdeckt zwischen den Zeilen den Eifer eines Gottes, der nicht duldet, dass sein Erbe dauerhaft von der Welt besetzt bleibt. Diese Sicht schenkt Ruhe, nichts im Weltgeschehen entgleitet seiner Hand und kein Umweg seines Volkes bleibt ihm verborgen. Seine Zucht will nicht zerstören, sondern freimachen. Wer so lernt, Geschichte zu lesen, gewinnt Mut, sich von Gott herausrufen zu lassen, weg von Bindungen, die das Herz schwächen, hinein in ein einfaches, abgesondertes Leben, in dem seine Ökonomie, sein Plan, Gestalt gewinnen kann. Und sage, so wird Babel versinken und nicht wieder hochkommen wegen des Unheils, das ich über es bringe, und sie werden ermüden. Bis hierher die Worte Jeremias. Die geistliche Bedeutung der Geschichte zu sehen, bedeutet, die großen Bewegungen der Welt wie auch die kleinen Verschiebungen im eigenen Alltag im Licht von Gottes Ökonomie zu betrachten, nicht als blinde Zufälle, sondern als Gelegenheiten, in denen Gott die Macht der Welt entlarvt, unsere Verstrickungen offenlegt und uns zu sich selbst zurückruft. Wer sich so belehren lässt, wird nüchtern gegenüber den Stimmen der Zeit, aber zugleich hoffnungsvoll, weil er spürt, hinter allem bleibt der Herr der Geschichte derjenige, der sein Volk zu sich zieht, um es von der Welt zu lösen und für seinen eigenen Plan zu gewinnen. Zwischen Ägypten und Babel, die verborgene Macht der Welt. Zwischen Ägypten und Babel spannt sich in Jeremia ein weiter Bogen, der die verborgene Macht der Welt sichtbar macht. Es ist kein Zufall, dass der Blick auf die Nationen mit Ägypten beginnt und mit Babylon endet. Ägypten ist die Welt als kalkulierbare Größe, als Garant für Vorräte, wirtschaftliche Stabilität und äußere Sicherheit. Als die Hungersnot Jakob und seine Söhne bedrohte, sagte Jakob, siehe, in Ägypten ist Getreide. Zieht hinab dorthin und kauft uns von dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. So erscheint Ägypten zunächst als Gottes Fürsorge, und doch wird dieses Land, sobald das Herz sich daran hängt, zum Symbol für eine Welt, in der Versorgung, Komfort und abgesicherte Lebensplanung an die Stelle des Vertrauens auf Gott treten. Ägypten ist die Welt, die verspricht, hier kannst du leben, ohne dich auf Gott verlassen zu müssen. Wenn er über die Nationen spricht, nennt er zuerst Ägypten und zuletzt Babylon. Das macht deutlich, dass die Welt in Gottes Augen zuerst ägyptisch und dann babylonisch ist. Babylon verkörpert eine andere, tiefere Schicht derselben Welt, Rebellion, Selbstüberhöhung und religiös gefärbte Macht. Die Wurzeln liegen in Nimrods Königreich, dessen Anfang Babel, im Land China, war. Wenig später lesen wir von Menschen, die beschlossen, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze in den Himmeln ist, und machen wir uns einen Namen. Hier geht es nicht mehr um Brot, sondern um Ruhm, nicht mehr um bloße Existenz, sondern um ein System, das Gott beiseite setzt und sich doch religiöser Sprache und Form bedient. Wenn Jeremia vom Gericht über Babel spricht und der Herr gegen Babel seinen Plan gerichtet hat, es zu zerstören, denn es ist die Rache des Herrn, die Rache für seinen Tempel, wird klar, Gott nimmt insbesondere jene Welt aufs Korn, die sein Haus besetzt, seinen Namen missbraucht und seinen Platz im Herzen seines Volkes usurpiert. Im Licht dieser beiden Pole zeigt sich die Welt, aus der Gott sein Volk herausruft, vielschichtig. Sie umfasst die eher sichtbare Ägyptenseite, Existenzsorgen, Karrieren, Sicherheiten, und die subtilere Babylonseite, religiöse Machtstrukturen, geistliche Überheblichkeit, Systeme, die den Namen Gottes führen und doch den Menschen groß machen. Jeremia macht deutlich, dass Gott mit beidem abrechnet, eine Welt, die zum Ersatz für sein tägliches Versorgen wird, und eine Welt, die seinen Tempel, sein Zeugnis, für eigene Zwecke in Beschlag nimmt. Für die Gemeinde bedeutet das eine heilsame Ernüchterung. Absonderung von der Welt reduziert sich nicht auf das Meiden offensichtlicher Unmoral, sie schließt auch das Loslassen jener Sicherheiten ein, die scheinbar im Namen Gottes, tatsächlich aber aus Menschensicht aufgebaut sind. Dort, wo die Gemeinde lernt, sicherheitsorientierte Ägyptenbündnisse und babylonische Selbstverherrlichung zu erkennen und innerlich zu verlassen, wird Raum frei für ein Zeugnis, das wirklich von Gott abhängt und ihn sichtbar macht. In dieser Spannung zwischen Ägypten und Babel steht jedes neutestamentliche Leben. Es gibt Tage, an denen die Versuchung überdeutlich ist, sich in ägyptischer Weise abzusichern, und andere, an denen die Anerkennung in frommen Kreisen und der eigene Name gefährlich attraktiv werden. Gottes Wort macht diese Dynamik nicht bloß kenntlich, es stellt ihr seine Treue gegenüber. Der Gott, der Ägypten entlarvt und Babel richtet, tut dies, um sein Volk aus der unsichtbaren Umklammerung der Welt zu lösen. Diese Erkenntnis kann befreiend wirken, sie macht wachsam, aber nicht ängstlich, klar, aber nicht zynisch. Sie eröffnet die Möglichkeit, sich immer neu innerlich von Ägypten und Babel abzuwenden und sich dem Gott zuzuwenden, der genügt, auch wenn die Vorratskammern leer scheinen und der eigene Name in den Hintergrund tritt. Und er sprach, siehe, in Ägypten ist Getreide. Zieht hinab dorthin und kauft uns von dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Ägypten und Babel als Bilder der Welt zu erkennen, hilft, die feinen Linien zu sehen, entlang derer das Herz sich an Versorgung, Sicherheit und religiöse Anerkennung hängt. Wer in diesen Geschichten Gottes nüchterne Diagnose erkennt, gewinnt eine neue Freiheit, die Freiheit, nicht mehr vom Wohlergehen eines Systems, von Karrierewegen oder frommen Erfolgen definiert zu werden, sondern von der Treue Gottes, der sein Volk durch alle Gerichte hindurchträgt. So wächst der Mut, sich innerlich von den ägyptischen und babylonischen Versprechen zu lösen und ein Leben zu führen, das in Abhängigkeit von Gott und zu seiner Ehre geordnet ist. Gottes neutestamentliches Volk, abgesondert, um den dreieinen Gott zu genießen. In Jeremia tritt Israel als ein Volk hervor, das zugleich erwählt und tief verstrickt ist. Es gehört Jehova, und doch ist es eng mit den Nationen verwoben, sucht Hilfe in Ägypten, orientiert sich an den Praktiken der Heiden und öffnet sich den Einflüssen Babels. Gerade darin liegt seine exemplarische Bedeutung für die Gemeinde. Das Neue Testament nennt die Gläubigen das Israel Gottes und verbindet auf diese Weise die Linien, was im Alten Testament äußerlich dargestellt wird, findet seine innere, geistliche Entsprechung im Leben der neutestamentlichen Gemeinde. Wenn der Herr über sein Volk klagt, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten, beschreibt er nicht nur einen historischen Abfall, sondern ein Muster, das auch heute sichtbar ist. Absonderung von der Welt ist deshalb nicht zuerst eine Frage äußerer Distanz, sondern eine Rückkehr zur Quelle, zu Gott selbst als Ursprung und Inhalt unseres Lebens. Das Buch Jeremia zeigt uns auch, dass Gottes Auserwähltes, Israel, eng mit den Nationen verbunden war. Das ist ein Vorbild auf uns, Gottes neutestamentliche Auserwählte, die in vielerlei Hinsicht eng mit der Welt verbunden sind. Gottes Ökonomie im Neuen Bund zielt darauf, sein Volk zu Gott hin abzusondern und mit Gott durchsättigt zu machen, damit die Gemeinde den dreieinen Gott als Brunnen lebendigen Wassers genießen kann. Wo Ägypten zum Versorger und Babel zum geistlichen Zentrum geworden sind, versiegt dieser Genuss faktisch, auch wenn die religiösen Formen bestehen bleiben. Jeremia entfaltet, wie Gott selbst gegen die Mächte vorgeht, die sein Volk binden, er kündigt Gericht über Ägypten an und erklärt zugleich seinem eigenen Volk, du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und sei nicht niedergeschlagen, Israel. Denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne. Gott löst die äußeren Verbindungen, um das innere Band zu sich zu erneuern. Im Licht des Neuen Testaments geschieht diese Absonderung nicht mehr durch geografische Trennung oder politische Umwälzungen, sondern durch das Wirken des Geistes in der Gemeinde. Er überführt von verborgenen Bündnissen mit der Welt, zieht das Herz weg von rissigen Zisternen und führt es zurück zu Christus als unserer Quelle, unserem guten Land und unserer wahren Versorgung. Praktisch bedeutet diese Absonderung, dass das Gemeindeleben nicht von denselben Triebkräften bestimmt wird wie die Welt. Wo die Welt Leistung und Image in den Mittelpunkt stellt, darf die Gemeinde einen Raum bilden, in dem Schwachheit nicht verdrängt, sondern von Gnade umgeben wird, wo die Welt ihre Identität aus Besitz, Einfluss und Zugehörigkeiten bezieht, findet die Gemeinde ihre Identität in Christus und in ihrer Berufung, sein Leib zu sein. Wenn Gott in Jeremia gegen Babel die Rache für seinen Tempel ankündigt, zeigt das seinen Eifer für einen Ort, an dem er selbst wohnt und sich ausdrückt. Im Neuen Bund ist die Gemeinde dieser Tempel. Alles, was sich in ihr breit macht und doch nicht aus Gott ist, sei es eine fromme Erfolgslogik oder eine scheinbar neutrale Kulturprägung, die den geistlichen Hunger betäubt, wird Gott auf lange Sicht nicht tolerieren. Er reinigt nicht, um zu beschämen, sondern um den Weg frei zu machen, damit sein Leben ungehindert fließen kann. So erhält die Absonderung von der Welt einen positiven Klang. Sie ist nicht der Verlust von Lebensfreude, sondern die Wiedergewinnung der Quelle, aus der echte Freude entspringt. Sie führt nicht in eine enge, angstvolle Nische, sondern in einen weiten Raum, in dem Gottes Gegenwart das Klima bestimmt. Für den Einzelnen wie für die Gemeinde bedeutet das, wachsam zu sein gegenüber allem, was die Quelle verdunkelt, und zugleich zuversichtlich, Gott selbst ist es, der seine Auserwählten aus der Welt herausruft und sie in ein Leben hineinführt, das seinen Plan widerspiegelt. In diesem Bewusstsein kann die Gemeinde in aller Schwachheit mutig vorangehen, als ein abgesondertes Volk mitten in der Welt, das den dreieinen Gott genießt und so an der Vollbringung seiner Ökonomie teilhat. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und sei nicht niedergeschlagen, Israel. Denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Und Jakob wird zurückkehren und ruhig und sicher sein, und niemand wird ihn aufschrecken. Die Absonderung der Gemeinde von der Welt gewinnt im Licht von Jeremia einen konkreten, aber tröstlichen Charakter, sie ist weniger ein von Menschen organisierter Rückzug als vielmehr eine von Gott bewirkte Rückkehr zur Quelle lebendigen Wassers. Wer in der eigenen Erfahrung spürt, wie Ägypten Sicherheiten und babylonische Muster das Herz binden, darf in den Verheißungen dieses Buches den Zuspruch hören, dass Gott selbst löst, reinigt und neu erfüllt. So wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem die Welt zwar sichtbar bleibt, aber ihre definierende Macht verliert, weil ein anderes Leben, der Genuss des dreieinen Gottes, bestimmend geworden ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort zeigst, wie ernst die Verquickung mit der Welt in deinen Augen ist und wie groß deine Liebe ist, die uns aus allen ihren Aspekten herausrufen will. Du bist der Brunnen lebendigen Wassers, und doch suchen unsere Herzen so leicht andere Quellen, die doch leer bleiben. Wir kommen zu dir und bekennen, wie sehr wir von Sicherheiten, Genuss und religiöser Selbstbestätigung angezogen werden, und wir bitten dich, trenne unsere Herzen sanft und doch klar von allem, was dich verdrängt. Lass uns als Gemeinde ein Volk sein, das nicht von Ägypten lebt und nicht vom Geist Babylons geprägt ist, sondern das sich von dir nähern, reinigen und leiten lässt. Sättige uns mit deinem Geist, damit dein Leben unser Denken, unsere Entscheidungen und unser Gemeindeleben durchdringt und wir dich gemeinsam als unsere wahre Heimat, unsere Freude und unsere Kraft erfahren. Stärke alle, die müde und zerrissen sind, und schenke ihnen neuen Mut, sich innerlich dir zuzuwenden und in der Gemeinschaft mit dir Ruhe zu finden. Bewahre deine Gemeinde in dieser Zeit als ein abgesondertes, hoffnungsvolles Zeugnis deiner Gnade, das auf deine Wiederkunft ausgerichtet ist. Amen.